Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
So, moin ihr da draußen, wenn ihr diesen Podcast verfolgt habt und davon gehen wir schwer aus, dann wisst ihr, dass wir hier oben im Norden nicht zum Überschwang neigen. Aber das, was wir in dieser Woche von unserer geliebten Sportart geliefert bekommen haben, war nichts anderes als atemberaubend für die Geschichtsbücher und einfach nur erste Sieben. Flensburg, die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse betteln sich mit Dynamo Bukarest in den EHF-Finals um die Krone in der European League und die Königsklasse. Die dürfen wir natürlich auch nicht so wirklich vergessen. Magdeburg. Und das ist ein viel benutzter Begriff in der Reportersprache. Das war ein historisches Duell gegen Kielce. Mit einem Dutzend voller Geschichten und Wendungen wieder im Final Four der SCM, Kurs Titelverteidigung und das erste Triple in der Vereinsgeschichte ist möglich für Bennett, Wiegert und Co. Und damit nicht genug. Der THW geht mit -9 ins Rückspiel gegen Montpellier und gewinnt tatsächlich mit 10. Und das heißt, in den ERF-Finals waren 8 Startplätze zu vergeben und 5 deutsche Clubs sind mit dabei. Und ich muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen. Hier ist die erste Sieben, Folge 19 mit Leisetreter Westen und Lautsprecher Schwalb. Moin.
Hast dir wieder was einfallen lassen, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ist so. Jetzt kommst du.
Jetzt komme ich.
Ich habe mich ja jetzt erstmal ausgetobt hier.
Es war eine außergewöhnliche Handballwoche. War wirklich alles dabei. Ich krame auch schon die ganze Zeit so ein bisschen in meinem Gedächtnis rum. 7 Meter werfen, um ins Final Four reinzukommen, gibt es auch relativ selten. Habe ich auch nicht so oft gesehen. Das war äußerst spektakulär. Und im 7 Meter werfen dann sogar noch eine Verlängerung. Ja, und Kielce hatte ja die Chance, sich im regulären 7 Meter werfen zu qualifizieren. Also das war schon unglaublich. Und die Kieler, ich sag mal so, das war für mich sogar nicht ganz so unrealistisch, dass sie das schaffen. Weil ich halte Montpellier nicht für so eine Mannschaft, die so stabil ist wie Barcelona oder Kielce oder Magdeburg. Ich glaube, gegen solche Mannschaften wäre es ihnen nicht gelungen. Aber gegen Montpellier habe ich das schon ein bisschen für Möglichkeiten, obwohl es natürlich eine außergewöhnliche Sensation ist, keine Frage.
Also hast du schon wieder den Blick in die Glaskugel geworfen und da hat Schwalb gesagt...
Ja, ich habe das zumindest mal zu meiner Frau gesagt.
Meine
Frau
ist ja meine Instanz. Ist ja keine Frage.
Ich habe es zumindest mal zu meiner Frau gesagt, in die Öffentlichkeit habe ich es natürlich nicht versaut, klar, weil ich feige bin. Aber so ein bisschen war das schon so, na, das ist machbar. Ja, vor allen Dingen zu Hause. Und ich glaube, da gab es auch gleich mal ein paar 2 Minuten Strafen und auch eine rote Karte. Und hat der THW alles rausgeholt, was rauszuholen war.
Also, ihr merkt schon, es gibt wahnsinnig viel zu besprechen. Und mein Vorschlag wäre, wir holen mal wieder einen Welthandballer mit dazu. Nach Domagoj Duvnjak und Henning Fritz ist Daniel Stefan tatsächlich der dritte Welthandballer, den wir in nicht mal 20 Folgen bei der ersten Sieben begrüßen dürfen. Daniel Stefan, wir grüßen dich sehr herzlich und senden Grüße. Wir nehmen mal an nach OWL, Ostwestfalen-Lippe.
So sieht's aus, nach Lemgo. Hansestadt Lemgo. Hört sich auch an wie Hansestadt Hamburg. Also so passt. Ähnlich. Ja, guten Tag.
Moin, schön, dass du dabei bist.
Gerne.
Uns hat's, wie du vielleicht mitbekommen hast, in den letzten 3 Tagen wirklich vom Sofa, Hocker, vom Stuhl gerissen. Wie war es bei dir? Warst du richtig dicht dran?
Ja, ich habe natürlich vieles verfolgt. Magdeburg mit dem 7-Meter-Werfen war der Hammer. Da kriege ich jetzt noch schwitzige Hände, muss man wirklich sagen. Und Philipp Biecher ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Deswegen habe ich da auch mitgefiebert. Das sah ja 45 Minuten lang, nach 45 Minuten lang gar nicht so aus, dass die richtige Erfolgsjagd gestartet sind. Aber dann muss ich sagen, das war der Hammer. Und Schwalbe kann es mir natürlich auch bestätigen. Wir wissen, wie es dann in einem Sportler geht. Und wenn man dann die 10 in Magdeburg, aber auch in Kiel gesehen hat, Wahnsinn, Wahnsinn.
Sag mal, hattest du vorher Kontakt zu Philipp vor diesem Spiel? Habt ihr mal miteinander geschrieben?
Nee, haben wir nicht. Ich hatte ihm geschrieben, als sie verloren haben mit 9 Toren.
Das sind doch Freunde. Jetzt, das sind echte Freunde. Ja. Was hast du ihm da geschrieben?
Ja, holla, ne? Also,
Holla, die Waldfee.
ja, ich meine, ist natürlich so, in der Meisterschaft spielen sie nur die zweite Geige im Pokal raus. Da bleibt eigentlich nur der Champions League, wo man dann auch wirklich Erfolge feiern kann. Und dann kriegst du so eine Rutsche mit 39, 30. Da hat ja niemand mehr erwartet. Aber ich muss da sagen, man hat ja in Kiel so einen Hexenkessel, weiß ich gar nicht mehr, wann das die letzten Jahre war, weil die Stimmung manchmal kommt ja nicht ganz so auf. Aber das war ein Hexenkessel und das war der Hammer.
Ja,
Aber das würde
sicher.
ich jetzt gerne wirklich noch mal ein bisschen genauer wissen. Also, die verlieren in Montpellier mit 9. Du greifst zu deinem Handy. Philipp Biecher, och ja, dem könnte ich jetzt mal eine Nachricht schreiben. Das erste Wort ist Holla. Und was kommt dann? Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Manches darf man auch gar nicht so sagen, ne? Aber natürlich habe ich ihm auch einen Daumen hoch gesteckt, als sie so hoch gewonnen haben jetzt und weitergekommen ist, ganz klar. Man fiebert ja mit, aber man, Schwalbe kennt sich auch da gut aus, man frotzelt ja auch gerne.
Aber sehr gerne, aber sehr gerne. Es gehört auch dazu. Unter guten Freunden darf man das auch. Weißt du, das
Und also ich
gehört.
nehme an, die Nachricht von dir ist bei Philipp bestimmt total gut angekommen. Holla,
Ja,
Philipp.
logisch,
Ja.
klar. War Motivation, hast du doch gesehen, Jens. War doch
Siehst du, das war
Riesenmotivation.
der Auslöser. Ich glaube, das war der
Hat mit
Auslöser.
10 weg, jetzt hat er zurückgeschrieben, holla, mein Freund.
Aber ihr kennt euch aus gemeinsamen Lemgo-Zeit, ne? Er hat ja sozusagen in Deutschland, in Lemgo seine Deutschlandkarriere und seine Weltkarriere begonnen. Genau, ich sag mal so, wir haben uns kennengelernt, Europameisterschaft in Slowenien, haben wir Hauptrundenspiel, ich war Kapitän, er war Kapitän. Und er erzählt dann immer noch so, ja, dann waren wir Katakomben und er war so freundlich, ich war so arrogant. Und ja, ich war natürlich im Tunnel und habe natürlich, man muss ja auch ein paar Spielchen spielen, ne? Und er sagte, ja, er konnte mich dann überhaupt nicht leiden, weil ich kaum gesprochen habe und wirklich arrogant war. Wir haben natürlich hoch gewonnen gegen die, war ja klar. Und dann hat er das Angebot, er hat in St. Gallen gespielt, dann hat er das Angebot aus Lemgo gehabt und dann dachte er, ach du Scheiße, der Stefan spielt ja da. Ist trotzdem gekommen. Ja, ist trotzdem gekommen. Und ich muss sagen, Philipp ist ein total feiner Mensch, vom Charakter auch. Sportlich brauchen wir gar nicht zu sprechen, aber vom Charakter her auch Wahnsinn. Wir haben jetzt nicht jede Woche Kontakt, aber wir haben telefonieren ein, zweimal im Monat und treffen uns auch noch selten, aber wenn, ist es immer ein sehr, sehr schönes Wiedertreffen und ich muss sagen, er ist kein Handballerfreund, er ist ein richtiger Freund und ich muss sagen, ja, auch sein Werdegang, aber auch als Mensch ist einfach hervorragend.
Ja.
Wärst du mit den beiden zurechtgekommen als Coach? Stefan und Jicher in einem Team. Schwalbe.
Hundertprozentig. Mit dem Daniel habe ich ja die Ehre gehabt, zusammenzuspielen. Wir waren auch auf dem Zimmer teilweise und wir waren schon der Inner Circle, das weiß ich noch ganz genau. Auf den Daniel konnte man sich immer verlassen. Er war natürlich auch zu dieser Zeit, ist auch Welthandballer geworden. Dank uns, na klar, natürlich. Wir haben ihm jeden Ball gegeben. Blacky hat die Sperren gemacht, ich habe immer abgespielt.
Ich musste mir den Ball erobern von dir, weil du mal werfen wolltest.
Ja, kam auch mal vor, da ich das einfach
Ja, aber
mal einen
da
Wurf
kann
mal.
man ja auch mal einmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Also am Anfang haben wir uns ja gar nicht verstanden, muss man ja sagen.
Ja,
Also ich war so der, ja, der gerade mal erste Bundesliga-Erfahrung hat und dann zum Nationalspieler wurde. Schwalbe war der Platzhirsch und er hat sich nicht viel gefallen lassen. Ich habe mich auch nicht viel gefallen lassen. Wir haben uns beiderseits gedeckt, auch in der Abwehr. Und da gab es schon ein paar körperliche Tiefschläge, wollen wir mal sagen, und verbal. Also die ersten 2 Jahre war man nicht gut auf uns zu sprechen, aber dann haben wir das Ruder rumgerissen und Schwalbe kam dann auch in der Nationalmannschaft dann irgendwann mal an und wollen wir nicht mal die letzten 2, 3 Jahre einfach vergessen und so neu anfangen. Und ab da hat das alles tadellos funktioniert. Wie gesagt, wir waren dann auch auf dem Zimmer zusammen. Da gibt es auch einige schöne Anekdoten. Mal gucken, ob Schwalbe eine raushaut
Da
oder
wird
nicht.
mir Paris einfallen. Aber das können wir alles so weit, wollen wir jetzt nicht gehen. Da haben wir mal eine
Ich
schöne
schwöre,
Jens
ich
da.
Estepona in Spanien
Jetzt
ein.
war ja
Estepona in
jetzt.
Schwa Ach, du Jetzt
liebes.
teast ihr hier
Also ich erkläre
Geschichten des
Estepona in
Jahrhunderts
Spanien.
an und
Ja,
dann
ich
kommt nichts und dann machst du jetzt mal
erkläre
los
deine
hier.
Geschichte. Estepona, Nationalmannschaftslehrgang, wir zwei auf dem Zimmer. Ich war tagsüber ein bisschen viel in der Sonne. Ja. und habe einen Sonnenstich bekommen, hatte also wirklich nachts Probleme. Das hat mein Zimmerkumpel überhaupt nicht interessiert. Ich bin durchs Zimmer geschossen, von A nach B, von C, habe Schüttelfrost, war permanent irgendwo auf der Toilette. Der Daniel hat schon seine 6, 7 Stündchen geschlafen. Ach, schon am nächsten Morgen sagst du aber, hast du eigentlich mitgekriegt, dass ich hier fast gestorben bin neben dir? Ach ja, echt, ehrlich, habe ich gar nicht gemerkt. Das war
Ich
nur so
glaube, ein
eine.
Arzt war ja auch noch da und das war ja so
Richtig.
eine Art Sommerlehrgang. Dann sind wir ja nach Deutschland, aber Schwalbe war halt durch den Sonnenstich so geschwächt, dass er nicht spielen konnte. Und dann stand dann in der Handballwoche Schwalbe Magen-Darm-Grippe. Ja, so
Ja. Ja, das war lustig. Das
war's.
war vor der Europameisterschaft 98.
Ja,
Das weiß ich noch sehr genau. Unglaubliche Geschichten.
aber
Ah.
das fand ich ja echt spannend, was Daniel gerade gesagt hat. Also es gab offensichtlich so ein paar Spannungen zwischen euch und dann hast du die Initiative ergriffen, um mal so ein
Ja,
bisschen reinen
also
Tisch zu machen.
grundsätzlich finde ich ja, in unserer Sportart muss man Ecken und Kanten zeigen. Ich finde, das ist eine Sportart, in der man auch ab und zu mal über sich selber hinauswachsen muss und auch mal dem Gegner mal ein bisschen Respekt zeigen muss und ihm auch Respekt einflößen muss. Und das konnte der Daniel von Anfang an. Und wenn der Daniel das Spielfeld betreten hat, hat er auch eine gewisse Aura gehabt, hat es auch immer ausgestrahlt. Und das hat natürlich nicht jedem gefallen, weil wir das ja auch ausstrahlen wollten. Also hat es dann auch mal geknallt im Karton. Und da ist man ein bisschen aneinander gerauscht. Aber dass das zum Schluss dann zu Freundschaften führt, war eigentlich klar. Weil das war vom Verständnis des Sports, waren wir da immer identisch. So habe ich das verstanden. Ja klar, da hat man hat er Herrn Lemgo-Trikot angehabt, TBV Deutschland und was weiß ich was, die waren alle so toll, da muss man schon mal dagegen gehen.
Sind ja 10 Jahre zwischen euch, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, das ist richtig. Aber bei mir war es ja schon so ziemlich das Ende der Karriere. Und bei der Daniel kam ja da noch ganz groß was. Aber wir haben 1998, finde ich, eine ganz tolle Europameisterschaft
Ja.
gespielt, dritter Platz. Danach ist Daniel auch zum Welthandballer gewählt worden. Da hat er überragend gespielt. Das hat schon gut funktioniert.
Mit 25 Jahren damals als
Stimmt.
Welthandballer.
Ja, man muss ja sagen, Arno Ehret hat mich zum Nationalspieler gemacht, hat mich nicht viel spielen lassen, aber ist eine andere Geschichte. Ich war vielleicht auch noch nicht so weit. Hätte mir natürlich ein bisschen mehr Spielanteile gewünscht in der Nationalmannschaft, aber die hat er mir nicht gegeben. Er hat sicherlich seine Gründe gehabt, aber dann sind wir 97 haben wir uns nicht qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Japan. Und dann ist er von Heiner abgelöst worden und Heiner hat mir einfach das Vertrauen gegeben, hat gesagt, komm, ich zähle auf dich, du hast Potenzial und ich stehe dir bei und ich muss sagen, ja, das hat mir einfach Auftrieb gegeben. Und ja, dadurch wurde ich dann auch so stark, dass Heiner in der Nationalmannschaft auf mich einfach gezählt hat. Und die Psyche spielt natürlich auch bei allen Sportlern eben auch, ja, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und ab da ging es dann nochmal wirklich steil aufwärts. Und dann folgte die Europameisterschaft dann in Meran in Bozen in Südtirol. Und genau, Schwalbe sagte schon, da war ich dann der beste Spieler und dann wurde ich auch zum Welthandballer. Also ich habe es sicherlich natürlich den Spielern auch zu verdanken, aber auch wirklich Heiner Brand, muss man wirklich sagen.
Absolut, absolut.
Jetzt ist das ganze Jahr gerade mal so 25 Jahre her. Na, das könnte ja sein, dass so einige, die uns zuhören, entweder da noch nicht geboren waren oder vielleicht noch nicht so gute Erinnerungen haben an diese Zeit Schwalbe, Coach Schwalbe. Was hat Daniel damals so einzigartig gemacht als Spieler?
Die Kombination von Spielverständnis, also er konnte eigentlich alles, wenn man ehrlich ist. Jetzt, oh, das klingt ein bisschen hochtrabend. Jetzt müssen wir mal differenzieren. Er war ein guter Abwehrspieler, so fängt es schon mal an. Das finde ich schon mal wichtig. Er hat für damalige Verhältnisse brauchte man auch eine gewisse Körpergröße. Da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, ob man die auch heute noch. Daniel, du bist 1,98,
98.
gell? Ja, du bist ein paar Zentimeter größer. 1,98 für einen Mittelmann. Er konnte Rückraum links und in der Mitte spielen. Und vor allen Dingen, er hat so einen ganz fiesen Wurf gehabt. Er hat mal ab und zu mal über den Kopf geworfen und dann er hat also so einen ganz kurzen Sprungwurf gehabt und da hat er richtig eine gute Keule rausgehabt. Wir haben immer gesagt, wir müssen ihm, ich weiß noch ganz genau, wenn wir uns auf Daniel eingestellt haben, habe ich immer gesagt, wir müssen die linke Schulter, müssen wir ihm wegdrehen. Wir müssen ihn, weil er sich immer so halb reindreht, haben wir gesagt, wir drücken ihm gegen die linke Schulter, damit er überhaupt nicht Richtung Tor kommt. Das ist die Chance, gegen Daniel Stefan zu verteidigen. Hab ich immer zu meinen Jungs immer mit langen Armen den Mann bloß nicht ranlassen, weil er halt wirklich auch immer brandgefährlich war. Und hat natürlich auch in Top-Mannschaften gespielt. Kommt dazu. Gehört ja auch dazu. Zur Entwicklung hat Daniel ja auch gesagt. Eine Frage. Haben sich die Aufgaben von den Mittelspielern jetzt verändert, wo wir gerade mal so dabei sind? Sind das jetzt ganz andere Spielertypen?
Ja, ich meine, es ist, oh, da könnte man jetzt wirklich 10 Minuten drüber sprechen. Wir
Ja.
waren ja beide beim Final Four in Köln und haben uns das da angeguckt. Und ich muss sagen, ich gucke natürlich schon Bundesliga, aber da ist mir nochmal extrem aufgefallen. Es geht fast nur noch eins gegen eins. Ja, es geht eins gegen eins, immer Mann gegen Mann. Egal, ob es Magdeburg ist, Rhein-Neckar-Löwen, es gibt ja kaum noch Spielzüge, die außen laufen mal ein, das gibt's ja kaum noch. Und es wird immer versuchen, Platz zu machen, wer am besten eins gegen eins kann. Und da sind die Mitspieler eben auch. Sie sind jetzt für die Spielzüge gar nicht mehr zuständig, sondern entweder gehen sie selber eins gegen eins oder sie machen Platz eben, damit da halb linke oder halb rechte eins gegen eins geht. Also das Spiel an sich hat sich eigentlich schon extrem verändert.
Das heißt, den klassischen Mittelmann, so der, so à la dir oder Markus Bauer oder solche Leute, die dann richtig das Spiel leiten und lenken und auch
So
verlängerte Arme
Playmaker,
vom
ne?
Play, richtige Playmaker gibt es gar nicht mehr, oder?
Es gibt sicherlich Vereinzelte, wenn Dufniak zum Beispiel nochmal in der Mitte spielt bei Kiel, da, er ist natürlich trotzdem selber torgefährlich, aber er zieht da doch die Fäden. Also es gibt sicherlich noch einige Spieler, aber so die Jüngeren, die nachkommen, auch Mitte 20 oder so, die gehen eigentlich sehr viel immer eins gegen eins oder zwei gegen zwei mit dem Kreisläufer und der sogenannte Playmaker, was du Jens schon sagtest, ist so ein bisschen aus der Mode gekommen.
Aber wenn wir da jetzt mal gerade sind bei diesem Thema 1 gegen 1 und auch Magdeburg, ne? Und jetzt nochmal ins Hier und Jetzt kommen zum Duell Magdeburg gegen Kielce. Habt ihr in den vergangenen, ich sag mal, 2, 3, 4 Jahren mal eine Mannschaft erlebt, die so massiv und so stark deckt und verteidigt gegen Magdeburg wie Kielce im Hin- und Rückspiel? Zwei Zahlen schmeiße ich dazu. Hinspiel 26 Tore für Magdeburg nach 60 Minuten, Rückspiel 22.
Ja, das ist natürlich extrem selten gegen Magdeburg. Also ich kann mich jetzt nicht ad hoc erinnern, dass das mit so wenig Toren Magdeburg erzielt hat, weil Magdeburg ist ja eine Tormaschine. Die gehen ja, die wetzen ja, egal ob sie ein Tor bekommen, schnell in der Mitte nach vorne und ganz, ganz schnell einen Ball. Und Benno zeigt auch immer weiter, weiter, weiter. Da gibt es eigentlich keinen Ruhig. Und deswegen ist es echt interessant, was du angesprochen hast, dass Kielce mit der Abwehr, mit Wolf hinten drin, dass die das geschafft haben, die auf einem guten Level zu heben, dass sie nicht eben über 30 Tore werfen. Und das war schon eine bemerkenswerte Leistung. Ich kann mich eigentlich nicht so daran erinnern, dass irgendwelche Mannschaften das so geschafft haben.
Du hast natürlich auch einen Torhüter drin, der 6, 7 Meter hält. Wenn die mal alle reingehen, bist du fast bei 30 und nochmal so am
Inklusive 7 Meter
Rande.
werfen, ne?
Ja, also das war schon, aber was mir natürlich auch ja, im internationalen Handball schon immer aufgefallen ist, auch zu der Zeit noch, als wir Champions League gespielt haben mit dem HSV, dass die Mannschaften so Barcelona, damals auch West Brem, körperlich wesentlich stärker sind in der Abwehr, bessere Beinarbeit haben und vor allen Dingen sehr, sehr häufig auch die 1-gegen-1-Situationen anders lösen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen ins Handballspezifische reingehen, dass die teilweise gar nicht übernehmen, sondern dass die dranbleiben an ihren Leuten, dass der andere da mit hingeht. Und das ist ganz, ganz schwer zu bespielen, weil man das aus der Bundesliga so ganz relativ selten kennt, muss man auch sagen. Und das hat man bei Kielce auch gesehen, dass die natürlich, ich habe manchmal gedacht, der geht so weit raus, der wird jetzt gleich weggenommen im 1-1, aber die schaffen das, weil sie es auch gewohnt sind, solche Abwehrformationen zu decken. Ja, und im entscheidenden Moment dann wieder zuzugehen. Also das ist schon stark. Thaland hat das auch damals bei Ciudad Real, Daniel, erinnere dich noch dran, hat er
Ja.
auch vorgezogen gedeckt, auch mit dem Kellmann und solche Sachen. Das war immer alles ein bisschen ungewöhnlich. Da kann man sich schon auch mal schwer tun dagegen. Das war schon sehr, sehr stark, was die da geliefert haben. Ich würde aber sagen, Barcelona kann das auch schaffen. Und Paris, wenn sie in Bestform sind, die können das auch schaffen, Magdeburg vor ernsthafte Probleme zu stellen.
Na, jetzt haben wir ja im Final Four in Köln ja Kiel, Aalborg und Barca, die Magdeburg die Stirn bieten sollen und wollen. Aber nochmal einmal zurück zu Magdeburg gegen Kielce. Schiedsrichter war schon ein großes Thema, wie ich finde. Also Hinspiel bekommt Nahi nach 10 Minuten, wie ich finde, eine völlig unberechtigte rote Karte, weil er einen Gesichtstreffer landet gegen Gisli. Und dann Ende reguläre Spielzeit, Rückspiel in Magdeburg. Das sind irgendwie noch so 15 Sekunden auf der Uhr. Magdeburg versucht einen Stoppfoul gegen Dani Dusche-Bajew. Der kriegt den Ball noch so irgendwie an den Kreis
Geschubst.
Dann haben wir Tuna, der ihn nicht bekommt und dahinter steht Karalek, hat den Ball in der Hand. Es sind noch 2 Sekunden auf der Uhr. Er kann das Ding dicht machen. Kielce ist im Final Four und dann pfeifen die Schiedsrichter den Vorteil weg.
Shit happens. Ja, also es ist natürlich eine unglückliche Situation. Ich muss sagen, ich habe so viele Zeitlupen nicht gesehen, ob Dushibai vielleicht schon 4 Schritte gemacht hat oder so. Da muss man es natürlich abpfeifen. Auf jeden Fall war der Pass ja eigentlich gar nicht vorgesehen, derjenige, der es bekommen hat. Deswegen, die Schiedsrichter haben das auch gesehen, dass der Ball eigentlich gar nicht angekommen wäre. Und auf einmal stand der andere Spieler da, Entschuldigung, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Und da haben sie schon
Karalek.
gepfiffen. Ja, es ist natürlich unglücklich und total blöd, aber es ist halt eine Tatsachenentscheidung.
Aber genau das ist es, Daniel. Jawohl, deswegen bist du Welthandballer. Das ist genau die Lösung. Der wollte gar nicht den anspielen, der wollte den anderen anspielen. Und der Schiedsrichter hat genau in dem Moment, wo er gedacht hat, der Erste kriegt dich, hat er gepfiffen. Und dann rutscht
Genau.
der Ball da einfach weiter zum Nächsten. Und ich habe auch gedacht, da steht ja noch einer. Und dann war der Pfiff aber schon passiert. Das war nicht bösartig oder irgendwas, war einfach Shit happens. Das war einfach Kacke, weil ja, das, ach oh Gott, da ist ja einer frei. Das kommt im normalen Spiel. Wie oft haben wir das schon erlebt, oder? Wir hatten Spiele, da sind dir bis zu 2, 3 Tore abgepfiffen worden, wo du sagst, ey, Alter, warte doch noch eine hundertste Sekunde. Das ist doch jetzt, der ist doch frei oder der geht doch rein und die haben schon abgepfiffen. Also so sehe ich das auch. Das war mega unglücklich und echt scheiße für Kielce. Und eine Sache darf man aber auch nicht vergessen. Drin war der jetzt auch noch nicht der Ball. Ja, also man kann nicht diskutieren, dass er den unbedingt reingemacht hätte. Ja, also das wäre noch mal ein ganz anderer Schnack gewesen.
Ja,
Aber natürlich.
es war genau das, ne? Der Pass kommt von Dusche Bajew
Ja.
auf Tournar und er fängt ihn nicht und dann denken sich die Schiris, okay, alles klar, da müssen wir jetzt rein, bevor irgendwie ein anderer Quatsch passiert.
Genau.
Maximal unglücklich, klar, aber und da kann man auch verstehen, dass Dusche Bajew und Co. an die Decke gehen und auf die Knie fallen und den Handballgott anbeten sozusagen.
Aber also ich kenne Thaland ja jetzt auch schon viele Jahre und ich kenne ihn auch als Sportsmann und dann natürlich sind das Riesenemotionen und regst du dich da riesig drüber auf. Wenn er sich das nochmal in Ruhe anguckt, wird er auch da sagen, ja, war absolut blöd und
Hast
Mist
du
und
gerade
hätte.
gesagt, Talland guckt sich das nochmal in Ruhe an?
Oder Flasche Rotwein.
Vielleicht mit Beruhigung, Spritze. Oder sowas. Ja, stimmt, hast du recht. Also er wird sich das nochmal anschauen im Stehen und wird dabei 100 Liegestütz machen oder irgendwie was. Und dann wird er
Ja,
sich
habt
sagen.
ihr die Information? Sie haben doch Protest eingelegt,
Ja.
was natürlich total schwachsinnig ist. Also das wird natürlich abgeheftet von der
Klassische
IAAF.
Tatsachenentscheidung.
Ja, klar.
Warum können wir drei kurz entscheiden? Das ist
Ja.
eine klassische Tatsachenentscheidung. Wenn du da anfängst, wo willst du denn da aufhören? Um Gottes
Und
Willen, das ist halt so.
ich habe ja von diesen vielen Wendungen gesprochen, ne, am Anfang. So, dann ist klar, die Polen sind im 7-Meter-Werfen im ersten Durchgang mit einem vor. Das heißt also, der nächste Magdeburger muss ihn reinpfeffern, damit Kielce nicht weiterkommt. Und wer kommt an den 7-Meter-Strich? Philipp Weber, der sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel keine einzige Sekunde gespielt hat. Und legt Wolf das Ding über den Kopf. Also in dem Augenblick dachte ich, okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Die Eier musst du erstmal in der Hose haben.
Ja, das ist schon brutal. Ich meine, wenn man ganz kurz zurückblickt, wir haben ja in Athen auch beim Olympia auch ein 7-Meter-Werfen gehabt und da gab es auch eine Szene. Da hat ein Spieler beim 7-Meter-Werfen, bei uns war das noch zweimalige Verlängerung sogar bei Olympia, Viertelfinale gegen Spanien, und da kam ein Spieler, der hat 0 Sekunden gespielt. 0 Sekunden gespielt und hat getroffen. Wer war das?
Oh, das ist jetzt spannend. 0 Sekunden gespielt und
Wer
dann
war
getroffen.
das? Schwalbe. Also
Viertelfinale. Ich
in
bin
Deutschland
raus.
jetzt
Oh,
nicht.
ich bin raus.
Okay, jetzt. Dich nehme ich in Schutz, aber Schwalbe.
Schwalbe muss das
Mist,
wissen.
muss ich wissen.
Also
Jetzt
ich meine,
ohne Druck zu machen.
wer verworfen hat, war Kerman, Kretschmer, Bauer.
Ja,
Ja, okay.
Kretscher hat den, das weiß ich noch. Ja,
So.
ja.
Und wer hat nicht gespielt und 7 Meter geworfen und rein? Ich
Du,
gebe dir einen kleinen
Entschuldigung.
Tipp.
Ja.
Der ist jetzt Trainer bei einem Verein. Einen
Toto
kleinen Tipp.
Jansen.
Ja, Toto Jansen war es.
Toto hat
Ja,
den, ja, ehrlich,
ja.
aber da kann ich mich nicht mehr dran
Der hat
erinnern.
keine Sekunde gespielt gegen Spanien. Hat sowieso wenig gespielt, weil Ketsche da gut in Form war.
Ja,
Aber
klar.
der hat reingemacht.
Ja,
Und so
das muss er
ähnlich war
erstmal
die
können.
Situation dann eben auch mit Weber, der halt null
Ja.
gespielt hat.
Aber
Ja.
der Weber macht dazu ja noch einen Leger. Das
Ja,
war ja
gut.
noch ein Leger. Sag mal, hat der, also, ja, das war wirklich so ein komisches Ding. Da habe ich gedacht, den macht er jetzt aber nur für die Fernsehkameras. Habe ich erst im ersten Moment gedacht, weil das ist schon, wenn du den nicht reinmachst, muss ich auch sagen, na, mein Freund,
Ja.
hätte sich vielleicht mal ein bisschen mehr konzentriert, oder?
Und auch geile Bilder nach, also Schlusspfiff dann im übertragenen Sinne, nachdem dann Magnusson den entscheidenden 7 Meter reinwirft, Kamera auf Wolf, der 6 7 Meter gehalten hat und der irgendwie ausdrückt, Leute, was soll ich denn hier hinten bitte noch alles machen, wenn ihr die entscheidenden 7 Meter nicht reinwerft, wie Dusche Bajew? Das war schon echt auch bitter für ihn und
Ist
überhaupt
doch
für
ein
ihn.
klarer Hinweis, muss er nächstes Jahr in Magdeburg spielen, dann gewinnt er mal so einen 7 Meter werfen. Oder muss vielleicht gar nicht einen 7 Meter werfen.
Dann
Könnt ihr
sagst
euch
du mir
das?
noch, wo Magdeburg die Kohle für ihn herkriegen soll.
Von Intel.
Ja, es gibt ja neuen, scheint ja neue Sponsoren zu geben rund um Magdeburg, wie man so aus der Szene hört. Intel, ja, genau.
Ja, gestern die B-Probe von Portner auch positiv. Das heißt also, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt und auch kein Sportrechtler, aber das wird eine mehrmonatige Sperre wahrscheinlich werden für ihn, dementsprechend Handlungsbedarf. Bei Bennett Wiegert und Wolf hat schon angedeutet, slash sich selber ins Gespräch gebracht. Ja, Magdeburg, immer eine Ehre, da im Gespräch zu sein. Vielleicht für ihn die letzte Chance, in der HBL wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil THW ist dicht mit seinen Torwartverträgen, Flensburg genauso. Könnte was werden, aber ja, es wird darum gehen, kann sich Magdeburg das leisten? Können die das finanzieren oder nicht? Was meint ihr?
Ja, erstmal
Ich.
zum
Ja.
Portner ist natürlich sehr, sehr schwierig, da jetzt ein Urteil zu erlauben. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Manche fragen sich, wo soll es herkommen? Und manche sagen, es ist nur ganz, ganz wenig drin, aber dann hätte man es ja auch vor einer Woche nehmen können. Also es ist ganz, ganz schwierig und es gibt halt Regularien und ja, ich denke, dass er nicht nur für ein paar Monate gesperrt wird, sondern schon länger. Ja. Und ob man das gerecht findet oder nicht, das sei dahingestellt, ist einfach schwierig zu beurteilen. Ja. Und zu
Weil
Wolf.
er muss sozusagen seine Unschuld beweisen. Und wie sollst du das machen, 7 8 Wochen nach dem Vorfall? Ne? Das
Das
ist
geht gar
unmöglich
nicht.
letztlich.
Nee,
Ja.
das geht gar nicht. Aber wir wissen auch alle nicht, was vorher passiert ist. Ne. Das wissen wir ja nicht. Und das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen und ein Urteil darüber zu fällen, von unserer Seite aus.
Aber Fakt ist, Magdeburg wird Handlungsbedarf haben auf der Torhüterposition für die nächste Saison.
Ja, und da finde ich finde Andi Wolf gehört in die Bundesliga. Er ist deutscher Nationaltorhüter und ich würde mich freuen, ihn hier zu sehen. Und ich glaube, wenn man, er ist auch nicht der einfachste Typ der Welt, wie schon einige hier, was ich festgestellt habe.
Torhüter und Linkshänder.
Wieder Liese, ja, genau. So geht's aus. Ich finde einfach, er gehört in die Bundesliga, weil ich würde ihn gern öfters sehen. Und ja, ich bin auch bei dir, Jens. Vielleicht ist es so die letzte Chance, jetzt nochmal richtig groß anzugreifen. Und es ist auch für die Nationalmannschaft wichtig.
Ja, man muss ja sehen, dass er auch eine sehr positive Entwicklung genommen hat als Typ. Am Anfang war er sehr schwierig, war jetzt gar nicht kompatibel mit der Mannschaft, hat sein eigenes Ding gemacht und hatte natürlich auch eine unglückliche Konstellation in Kiel. Er hat ja in Wetzlar gespielt, hat einen Vertrag unterschrieben in Kiel und hat dann die EM in Polen, wo sie Europameister geworden sind, hat er überragend gehalten und hat einen Dreijahresvertrag geschrieben, aber bevor er die Leistung in der Nationalmannschaft brachte. Das heißt, er war völlig unterbezahlt und ja, und da gab es ja richtig Streitigkeiten. In Polen hat er jetzt genug Geld verdient, jetzt kann er eigentlich wieder nach Deutschland kommen.
Ja, und vor allen Dingen hat er damals auch noch Niklas Landin auf seiner Position gehabt. Ich habe da ganz, ganz viele Spiele auch dort in der Ostseehalle, in der ehemaligen Ostseehalle gesehen. Da hat er gar nicht gespielt in wichtigen Partien, also keine Minute. Und das hat ihn natürlich auch unglaublich gewurmt. Da gab es ja dann auch so ein bisschen Differenzen mit dem damaligen Trainer, mit dem Alfred. Haben sie ja zum Glück beseitigt im Sinne der Nationalmannschaft.
Gibt ja auch
Ja.
Stimmen aus der Szene, die sagen, warum unterschreibst du in deinem Alter in Kielce einen Vertrag bis 2028? Ne? Aber gut,
Naja, er
muss
wird
jeder.
natürlich entsprechend bezahlt dafür.
Ich glaube, dass er sich da schon sehr wohl fühlt. Also das muss man nicht negieren. Das macht schon auch Spaß. Er kann sich auf die wichtigen Spiele konzentrieren, hat da seine Ruhe. Ist auch, glaube ich, ein Typ, der jetzt auch so ein bisschen seine Ruhe genießen kann. Das ist ja auch immer wichtig. Und von daher, ich höre eigentlich immer nur, dass er sich da auch sehr wohl fühlt.
Ich würde sagen, wir machen den grünen Haken.
Genau.
Hinter Andi Wolf. Und jetzt nochmal Coach Schwalbe. Du bist Trainer vom THW Kiel, verlierst in Montpellier mit 9, hast im Rucksack frühes Pokal aus, in der Liga wirklich für THW-Verhältnisse meilenweit entfernt von der Meisterschale. Du weißt ganz genau, wenn das jetzt in der Champions League auch in die Hose geht, dann hast du auf jeden Fall in den nächsten Wochen so einige Fragen, die vielleicht dir der Aufsichtsrat stellt, in Person von Philipp Biecher und Viktor Szilágyi, Fragen, die gestellt werden.
Ja gut,
Dann
das ist
passt,
jetzt,
dann,
das ist jetzt,
bitte?
Das ist jetzt die eine Sache, das ist jetzt die Coach-Sache. Das
Ja.
ist das, was das Trainerleben hart macht, um es einfach so zu beantworten. Solche Situationen gibt es halt immer mal wieder, wo du weißt, oh, könnte eng werden, jetzt müssen wir mal noch ein bisschen extra performen. Aber das ist natürlich nicht das, was du deiner Mannschaft sagst oder was du auf deine Mannschaft überträgst, sondern du versuchst dann natürlich eine andere Motivation zu finden und nicht so nach dem Motto, helft mir bitte, ich möchte der Trainer bleiben, sondern da musst du natürlich mit einer anderen Motivation rangehen und der Mannschaft sagen, Leute, das ist nicht unser Niveau. Das kann nicht sein, dass wir mit 9 in Montpellier verlieren, dass wir hier sang- und klanglos ausscheiden. Und da muss Energie rein, ganz klar Energie in die Mannschaft, in den Verein. Und das habe ich auch an den Aussagen von Philipp gehört. Er hat ja dann auch im Vorfeld so ein bisschen die anderen Wunder, die es schon gab, so ein bisschen beschworen. Wie zum Beispiel Kielce, die mit 9 Toren im Champions-League-Finale hinten waren, in der letzten Viertelstunde das Ding noch gedreht haben gegen West Brem und das Ding noch gewonnen haben. Und hatte ja recht. Also da musst du halt vor allen Dingen auch an deine Führungsspieler, oder Daniel? Da musst du an die Leute ran und sagen, hey, Kinas.
Ja, du kannst natürlich, du weißt natürlich aus Erfahrung, aber du kannst natürlich nicht sagen, auch das wird alles schwer und ach, mal
Nee.
gucken, sondern sie haben das relativ schnell abgehakt, sie haben das aufgearbeitet und dann hat Philipp direkt posaunt, wir können jeden Gegner mit 10 schlagen, hat er versucht, immer positiv zu sprechen und dass das dann natürlich gelungen ist, ist natürlich schon, für mich war es schon sensationell, muss ich sagen. Also gerade nach dem Spielverlauf, sie haben eigentlich gut begonnen oder sie haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, lagen vorne, waren dann auch ein bisschen weiter, aber dann hakt es auf einmal und auf einmal ging der Schalter um und die Halle war da und alles klappte. Und Torhüter hat gehalten und da muss halt vieles zusammenkommen und da kam vieles zusammen, aber du musst im Vorfeld dafür auch arbeiten. Du musst dann glauben, dass man das schaffen kann. Und das hat Kiel gemacht und Philipp hat das auch gemacht.
Genau.
Ja, und also für die, die es nicht gesehen haben, ne, also in der 50. Minute wirft Yannis Len das 21-27, also das Montpellier 6 zurück, also wirklich noch einigermaßen komfortabel 10 Minuten vor Schluss. Und die letzten 10 Minuten gewinnt Kiel mit 4-0. Das heißt, Montpellier wirft in den letzten 10 Minuten vor dem Final Four in Köln kein einziges Tor. Und ich finde, jedes Mal in den Matches, wo der THW über sich hinauswächst, ist es wirklich immer die Basis Abwehr mit Winzek, mit Pekeler, mit Verschieben, mit Torhüter, mit Unterstützung, mit Mentalität. Und da habe ich echt so ein bisschen so ein Fragezeichen, warum das dann immer nur in den Augenblicken stattfindet, wenn sie ganz genau wissen, okay, jetzt gucken alle auf uns und jetzt zählt's und jetzt sind wir der THW. Und das schaffen mittlerweile andere Mannschaften wie Magdeburg, finde ich, besser.
Ja, bei Kiel, sie können halt nicht alle 3 Tage so eine Leistung bringen, da hast du vollkommen recht. Das schaffen die eben auch kräftemäßig gar nicht. Magdeburg hat da vom Kader her auch qualitativ einen besseren Kader, muss man sagen, auch in der Breite. Deswegen können sie auch die schnellen Angriffe machen. Gut, Kiel ist natürlich auch, ja, Verletzungspech möchte ich nicht sagen, mit Weinhold auch, aber der Kader ist halt nicht so wie Magdeburg und ich denke, dass Flensburg und Berlin auch mindestens einen ebenso starken Kader hat wie Kiel. Und wenn man halt dann einen schlechten Lauf hat, natürlich einige Spiele, vor allen Dingen auswärts, dürfen einfach nicht passieren. Das ist auch ganz klar. Und da Kiel große Stärke war eigentlich früher, dass sie gegen die normalen Gegner immer gewonnen haben, wo andere Mannschaften immer einen Ausrutscher hatten. Aber das ist in dieser Saison nicht. Sie haben auch bei den sogenannten normalen Gegnern eben Niederlagen eingefahren, wo man denkt, nee, das kann nicht sein.
Ja, es ist so ein bisschen so eine Kombination, wenn du jetzt ein Spieler bist, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast und dann kommen noch ein paar Verletzungen dazu, dann wird es natürlich schwer, immer im Drei-Tages-Rhythmus voll an deine Leistungsgrenze zu gehen, weil du halt einfach auch ein paar Jota an Geschwindigkeit und Kondition lässt du immer in so einer Verletzung auch liegen. Das ist normal und im Alter holst du die dann auch nicht mehr auf. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass die Mannschaften, gegen die sie jetzt spielen, die spielen noch mal ein bisschen schneller als die Mannschaften, gegen die sie vor ein paar Jahren gespielt haben. Das heißt, du kommst schon jetzt aus einer Verletzung oder so. Ich beobachte gerne Hendrik Pekeler, wie er spielt. Er ist ein unglaublich intelligenter Spieler. Aber wenn man ihn mal so da rausnimmt, das ist für ihn schon eine Geschwindigkeit, da muss er ganz schön Gas geben. Und das macht er natürlich auch, aber das ist nicht einfach, das immer zu machen, wenn du so eine wichtige Rolle da auch spielst. Oder auch bei Steffen Beinhold, toller, toller Spieler, aber war halt jetzt auch lang verletzt. Und natürlich geht das, weil er ein super Handballer ist, aber es im Dreitagesrhythmus zu schaffen, gegen Gisli Kristjansson und gegen Klaas und Gitzels und wie sie alle heißen, da Pütliks ins 1 gegen 1 zu gehen, das ist schon hart. Das ist schon, das schaffen sie im Moment nicht so ganz.
Und eine Komponente kommt hinzu im Torhüterbereich. Also
Ja,
Landin
ganz
hatte die letzten
klar.
Jahre Spiele alleine gewonnen, aber wirklich nicht nur eins, sondern wirklich 6, 7 Spiele.
Ja.
Und das kommt natürlich hinzu. Landin war einfach eine Bank.
Genau. Also und für was steht denn der THW Kiel? Der THW Kiel steht für eine kompromisslose Abwehrarbeit, einen tollen Torhüter, Gegenstöße und vorne im Angriff versuchen sie es mit Durchschlagskraft zu richten. Ja, und das war immer der THW, so hat er immer gespielt. Ob das ein Karabatic war oder ein Philipp Jicha, das sind alles solche Spieler, die natürlich individuell unglaublich stark sind, aber es war jetzt kein filigraner Handball, oder?
Nee, filigran
Nee.
war er nicht. Aber
Aber
erfolgreich.
hoch erfolgreich und ich hab auch ein paar Spiele gehabt als Trainer und als Spieler. Die sind dir einfach so durch die Hände gerutscht in Kiel. Da konntest du gar nichts mehr machen. Wir haben mit aller Gewalt versucht, die Maschine aufzuhalten. Also sag mal so, du hast bis zur Halbzeit warst du vielleicht 2 in Führung oder irgend sowas, das ist ja schon mal passiert. Und auf einmal in der 40. Minute ging das los und da hast du auf die Uhr geguckt und warst war mit 8 hinten. Also was ist denn jetzt gerade passiert? Weil du sie einfach nicht mehr halten konntest. Und so ist es Morpé jetzt gestern auch so ein bisschen gegangen in der Schlussphase. Die haben das Tor gar nicht mehr gesehen auf gut Deutsch. So war mein Eindruck.
Wir gucken aus dem Fenster. Endlich haben wir wieder Biergarten-Atmosphäre. Das heißt, Titel und Lametta werden verteilt und jetzt in der Nationalmannschaft. Da gibt es jetzt für Alfred Gislason die nächste Gelegenheit, mal zu testen in Schweden das Ganze. Daniel, jetzt mal in der Gesamtgemengelage. Europameisterschaft mit Stärken und Schwächen, mit Höhen und Tiefen. Qualifiziert für Olympia, das ist toll. Wo siehst du gerade die Nationalmannschaft?
Es ist echt sehr, sehr schwierig, das einzuordnen. Weil ich muss sagen, Europameisterschaft, Halbfinale, wenn man es vorerst gesagt hat, war es eigentlich Erfolg. Wenn man es ja miterlebt hat, Hauptrunde, dann war es eigentlich schon fast ein Muss, sage ich mal. Und wir kommen an die großen Nationen, kommen wir noch nicht dran. Punktuell kann man es mal irgendwann schaffen, aber wir sind da einfach nicht so weit. Das muss man einfach im Vorfeld mal so konsternieren. Dann kam Olympia-Qualifikation, dann kam dann das große Theater mit dem Vertrag von Gislason, was ja nur die Medien beschäftigt, die Fans, aber auch den Spielern ganz klar. Und ich muss sagen, der DHB hat wirklich mit der EM super Leistung, die ausgerechnet super Leistung gebracht und haben wirklich gute Sachen. Aber damit haben sie sich einfach keinen Gefallen getan. Ich meine, sie haben sich dahin manövriert. Sie hätten den Vertrag. Hätten sie nicht bis zur EM-Quali schließen müssen. Sie hätten vor 2, 3 Jahren, als sie den Vertrag mit Alfred Gislason geschlossen haben, hätten sie bis Olympia machen müssen. Dann hättest du überhaupt kein Theater gemacht. Und wenn du Olympia das nicht geschafft hättest, die 3 Monate hätte man ihnen auch auszahlen müssen können. Also das haben sie im Vorfeld einfach schlecht gemacht, muss man sagen. Und die Quali haben sie es gut geschafft. Natürlich gab es da auch wieder ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir sind jetzt nicht die ganz tolle Nation, die dann alle im Schnelldurchgang besiegen. Und ich bin ehrlicherweise bin ich ein bisschen skeptisch für Olympia, weil wir gerade EM und Olympia Qualifikation zu Hause gespielt haben, mit den Fans im Rücken, mit dem einen oder anderen Pfiff ein bisschen vielleicht auch noch, aber auswärts jetzt die Leistung zu stabilisieren und nach vorne zu kommen, halte ich für schwierig, muss ich sagen.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht einfach ist. Ich glaube vielleicht aber auch, dass sie eine Entwicklungsstufe nehmen können, wenn sich mal vielleicht auswärts nicht ganz so unter Druck sind. Weil ich hatte manchmal das Gefühl, dass viele Spieler auch unter so einem großen Druck sind bei der Europameisterschaft, sich selber unter so einem großen Druck gesetzt haben, dass sie vielleicht ihre Leistung nicht gebracht haben. Vielleicht tut es ihnen ja auch mal ganz gut, zu sagen, komm, wir sind im olympischen Dorf und da kommt eh keiner an uns ran, wir machen hier unsere Spielchen und schauen mal. Ein weiteres Ding, du warst auch bei Olympischen Spielen. Der Weg ist natürlich ein kurzer zur Medaille. Er ist ja nicht so lang, weil ja nicht so viele Nationen dran teilnehmen. Musst ja eigentlich nur deine Gruppe Vierter werden, ein Spiel gewinnen, schon spielst du um die Medaillen. So, sagen wir es mal ganz einfach
Richtig.
verkürzt. Und das ist natürlich schon machbar. Ja, da von daher würde ich denken, auch so eine Medaille wäre schon geil, oder?
Ja, geil
Ne?
ist eine Medaille immer, das weißt du doch.
Naja,
Ja,
das
aber
wäre
ich bin
schon.
da schon. Natürlich, deine Ausführung ist vollkommen richtig. Du musst unter den ersten vier kommen, das kommen wir auf jeden Fall, das ist Pflicht. Und dann hast du ein Viertelfinalspiel gegen großen Gegner und punktuell ist der auch besiegbar, ganz klar. Aber trotzdem. Ich glaube persönlich, wir sind einfach noch nicht so weit. Wir haben wahnsinnige Torhüterleistung mit Wolf gehabt. Wirklich wahnsinnig. So die Leistung von Spiel zu Spiel bei der EM habe ich selten gesehen oder gar nicht gesehen. Das muss man auch sehen, dass der echt, der hat eine Halbzeit mal, ich weiß jetzt, ein Spiel weiß ich jetzt nicht, aber da war er mal nicht so gut, aber dann kam er in der zweiten Halbzeit. Und ja, da muss natürlich alles passen. Aber ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin
Ja.
schon ein bisschen skeptisch, muss ich
Weil
sagen.
es auch handballerisch noch nicht so reicht, oder? Ich finde auch die Ballgeschwindigkeit, das Miteinander im Angriff ist nicht so
Ja,
automatisiert, so wie bei anderen Nationen,
dann
oder?
kommt das Thema Knorr auch immer noch wieder hoch, der ja nach der EM auch dann ein bisschen in die Talsohle kam und jetzt wahrscheinlich irgendwann nach All Black wechselt. Es ist schwierig. Dann kam die Diskussion mit Alfred Hoch und ich meine, du weißt das ja als Trainer auch. Man kann nie alles richtig machen und für die Nation eh nicht. Also ein Beispiel. Sag ich jetzt mal, wo Knorr sollte mal eben raus und Weber müsste doch mal spielen. So war der Tenor in der ganzen Presse und bei den Fans. Dann hat er Weber eingesetzt von der ersten Minute an und er hat leider die überhaupt nicht funktioniert. Und nachher kam dann von Journalisten im Fernsehen die Frage, ja, warum haben sie ihn eingesetzt? Haben sie sich
Ja.
verzockt? Also es ist schwierig. Ich meine, Alfred, ja, er ist alter Schule, aber ich muss sagen, ich war nicht unzufrieden mit seiner Arbeit. Natürlich kann man im Angriff sicherlich vielleicht ein bisschen variabler spielen aber fordern. Du weißt selbst, fordern können viele was, aber sie stehen halt nicht in der Verantwortung. Er steht in der Verantwortung, er muss die Entscheidung treffen. Und insgesamt muss ich sagen, bin ich mit seiner Arbeit ganz zufrieden.
Ja, das ist doch
Also ich
schön.
glaube, im Hier und Jetzt, wenn ich das mal so aus meiner Perspektive beschreiben darf, ist es wirklich schwierig mit der Qualität insgesamt. Für die Zukunft, glaube ich, haben wir eine gute Basis mit vielen talentierten Spielern, mit Späth im Tor, mit Fischer am Kreis, mit Uschins, der eine sensationelle EM gespielt hat, wie ich finde, mit Juri Knorr vor allen Dingen. Also ich glaube, dass das Lichtlein noch.
funktioniert, ne, funktionieren könnte für die Zukunft, aber im Moment ist es schwierig. Aber wenn wir schon mal den Welthandballer von 98 da haben, würde mich wirklich doll interessieren, wie du im Zusammenspiel mit Juri im Rückraum die Fäden ziehen würdest, weil er ja wirklich, finde ich, vielleicht sogar auf der Welt einer der Top 5 Individualisten ist, aber es im Zusammenspiel, gerade auch in der Nationalmannschaft mit halb links und halb rechts, schwierig ist. Was würdest du ihm denn sagen, wenn du weißt, alles klar, in der ersten sieben, und da sind wir ja nun mal, sind wir, nämlich du, Juri, und ich, Daniel, und wie lösen wir das Ganze?
Also ich würde mich in der Mitte stellen und Juri auf halb links. So würde ich das
Ja.
lösen. Also ich denke, das ist jetzt nicht nur Spaß. Ich denke, dass Juri auch auf Rückraum links mal zum Einsatz kommen sollte, weil er dann nicht mehr die Gesamtverantwortung hat für das gesamte Spiellenken, wo er mal den Kopf so ein bisschen ausschalten kann, wo er auch eins gegen eins gehen kann, auch die Sachen, die er in der Mitte macht, aber er hat dann nicht mehr die ganz große Verantwortung. Und man muss ihm auch ein bisschen Verantwortung auch von ihm wegnehmen und verteilen, damit er nicht mental da so erdrückt. Er macht ja manchmal echt so einen Eindruck, wo alles auf ihn auflastet. Und da muss man ihn dann einfach mal schützen, einfach mal auf Rückraum links stellen, mal 10 Minuten Pause geben, mal in der Abwehr raus und versuchen, verbal mit ihm viel zu reden.
Aber das war natürlich bei der Europameisterschaft genauso. Alle haben nur auf ihn geschaut. Schaut mal bitte, wie alt der Junge ist. Er ist ein ganz junger Spieler, ist 23, und kriegt so viel Druck schon im Vorfeld der Europameisterschaft. Und ich finde es richtig, nur Jens zur Erklärung, was Daniel auch damit meint. Weißt du, wenn du auf der Mitte bist, dann bestimmst du die Richtung des Spiels. Dann stellst du die Kreisläufer und bestimmst die Richtung des Spiels grundsätzlich. Auf Rückraum links bist du eher mal ein ausführendes Organ und bist Teil eines
Befehlsempfänger.
Ablaufes. Ja, dann wirst du eingesetzt und musst dir um nicht viele andere Sachen Gedanken machen. Und die Richtung des Spiels bestimmt jetzt erstmal grundsätzlich ein anderer. Das kann natürlich befreien. Ja, und da kann man sich auch mal so ein bisschen an so einer Schulter mal anlehnen. Deswegen sprechen wir immer so von der, in der Mitte ist ein bisschen ein anderer Part als auf den Halbpositionen. Ja, und ich bin da voll bei dir. Ich sehe das auch so. Er bräuchte jemanden, der, mit dem er so ein kongeniales Duo im Rückraum bilden könnte, sodass er nicht das Gefühl hat, er muss das alles alleine machen. Aber wirklich, er ist auch noch jung. Mein Gott, der ist noch so jung.
Natürlich.
Und er ist
Und
halt
das.
vom Typ her. Ich kenne ja seinen Papa gut, war ja mein Spieler. Ich kenne Juri auch schon lange. Vom Typ her ist er natürlich auch keiner, der das jetzt unbedingt braucht. Es gibt ja so Spieler, die sagen, oh, ich reiß alles an mich und ich will das alles machen. Das will er eigentlich gar nicht. Ja, er möchte Spaß am Spiel haben, er möchte seine Stärken damit reinbringen. Klar, das will auch mal dafür gefeiert werden, ist auch richtig so, soll er auch. Aber er muss nicht die Gesamtverantwortung tragen. Ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er nach Aalborg geht. Oder, Daniel? So ein bisschen mehr Ruhe in Dänemark.
Ja, ich verstehe es teilweise, sage ich mal. Ich finde, ich bin ja ein Kind der Bundesliga und es gibt nichts Schöneres, in der Bundesliga zu spielen, jede Woche sich beweisen zu können. Und ich verstehe, was du meinst, ich bin auch bei dir, aber man muss ja auch den Druck als positiv manchmal zu bekommen, also ein positiver Druck. Und das scheint bei Juri nicht so zu funktionieren. Also die Last ist einfach zu groß. Und ich meine, Rhein-Neckar-Löwen, jahrelang haben sie nur mit Schmid auf der Mitteposition gehabt, alles auf Schmid. Der war aber wesentlich älter, hat wesentlich mehr Erfahrung gehabt, der kam damit zurecht. Und das wollte auch ein Rhein-Neckar-Löwen, wie bei der Nationalmannschaft, alles auf ihn zu projizieren mit Juri Knorr. Und das ist natürlich schwierig mit seinen 23. Also er hat super Veranlagung, 1 gegen 1 Klasse, sieht den Kreis, hat einen tollen Wurf, einen Schlagwurf. Er muss arbeiten, er muss das Risiko minimieren, er darf nicht immer nur 100% Risiko gehen, aber er ist 23, er entwickelt sich noch.
Ja, so sehe ich das auch.
Und dann sind wir aber wieder bei der Nationalmannschaft und der Frage, wenn wir Juri auf halb links stellen, wen stellen wir auf die Mitte?
Lichtlein.
Ja.
Lichtlein, Uschins, Knorr. Die muss natürlich aufeinander einstimmen. Da musst du auch Vertrauen haben. Und da musst du, die müssen viel, viel, viel miteinander spielen, um die Laufwege zu kennen. Aber wenn die das dann wissen, dann kannst du eine schöne Geschwindigkeit erzeugen. 100%. Und hast einen Linkshänder auf der Mitte. Zwei Linkshänder ist eh unangenehm, weil ganz wenige Nationen mit dem Linkshänder über die Mitte spielen. Wobei die Dänen sehr häufig mit dem Linkshänder, weil der Kitzel ja eigentlich immer über die Mitte kommt. Ist ja auch so, der kommt ja
Ja.
permanent über die Mitte. Aber grundsätzlich halte ich das für eine ganz gute Möglichkeit.
Und du,
Ja.
Daniel?
Ja, ich sehe es auch. Lichtlein ist so der Gegenpart. Er ist zwar torgefährlich, aber er ist mehr ein spielerischer Mittelmann. Und diese Konstellation finde ich zum Beispiel auch gut. Und da muss man halt auch noch ein, zwei andere Spieler finden, wo man das Vertrauen hat. Man muss versuchen, viel zu spielen. Aber ich denke schon, Lichtlein hat das ja auch bei der EM auch schon ganz gut gemacht. Viele haben natürlich gesagt, dass er zu wenig Spielanteile bekommt. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, als Trainer da dosiert ranzugehen. Aber mein Lichtlein spielt im Verein sehr gut. Ich habe ihn jetzt beim Final Four gesehen. Da hat er jetzt nicht so seine Bestleistung gebracht, muss man sagen. Aber das sind dann auch alles junge Spieler und die kommen dann über Spiele, 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 kommen sie dann zu ihrer Leistung und das wäre zum Beispiel eine gute Achse, könnte ich mir gut vorstellen.
Was ich mir auch
Also
noch
dann
gut
haben wir doch.
vorstellen könnte, Entschuldigung, noch eine Alternative. Ich könnte mir das tatsächlich auch mit Philipp Weber auf der Mitte gut vorstellen. Ich mag ihn ja eigentlich, weil er auch ein schneller, dynamischer Spieler ist. Und wenn du Juri auf der Halbposition hast und der zieht mal schön an und gewinnt die Zweikämpfe und Philipp kann mit Dampf kommen, halte ich ihn dafür auch sehr gefährlich, muss ich sagen. Weißt du, dass du darfst ihn nicht als Spielgestalt alleine lassen, Philipp Weber, aber wenn du ihn da einsetzt und sagst, Junge, da kommst du, da kriegst du den Ball im richtigen Moment, würde ich das auch für eine gute Variante halten. Jetzt sind wir in der Hochtaktik hier.
Ja, wir haben Ideen entwickelt,
Na klar,
Schwalbe. Coach
natürlich.
Schwalbe und Welthandballer Stefan haben Ideen
Ein
entwickelt.
Kumpel von mir sagt immer zum Daniel, der Messi des Handballs.
Oh, alles anders.
Wo ich so klein bin, oder was?
Sagt er immer. Der Gunnar, weißt du, Gunnar sagt immer, der Messi des Handballs.
Ich liebe ja den Mai wegen des Wetters und wegen der Pokale und der Trophäen, die verteilt werden. Champions League Final Four, nebenbei bemerkt, ist, glaube ich, 8. und 9. Juni. Also das ist sozusagen dann die Verlängerung des Mais. Aber, Daniel, wenn ich richtig informiert bin, hast du ja schon im April eine große Trophäe abgeräumt. Ne? Ich sage nur Ryder Cup am Fliehensee.
Das war der Hammer, aber im Gegensatz zu Schwalbe habe ich mein Match verloren gegen Marco Rehmer. Ich lag direkt vier auf, hatte vier Pass gespielt und dann kam der schöne Regen und dann habe ich ja, dann habe ich mit dem Regen gehadert, aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich als Mannschaft funktioniert. 10 Handballer gegen 10 Fußballer. Und da gibt es natürlich auch tolle Sprüche, tolle Charaktere, auch von Handball, von Fußball. Ist immer sehr, sehr witzig, beim Ryder Cup zu spielen, bei den Gofus, bei den golfenden Fußballern sind die Handballer natürlich auch vertreten. Ja, und es macht natürlich immer Riesenspaß.
Ja, muss man echt
Was
sagen.
hast du zu dem Sieg beigetragen, Schwalbe? Das ist die erste Frage. Und die zweite, dass du vielleicht noch mal ein paar Hintergründe lieferst, was der Hintergrund ist der ganzen Veranstaltung, Ryder Cup.
Also grundsätzlich geht es darum, ja erstmal Gutes zu tun. Es ist eine Charity-Vereinigung, die GoFus, Golf spielende Fußballer, damals von Norbert Dickel gegründet. Jetzt mittlerweile sind das über 500 ehemalige Fußballer, also auch sehr bekannte Fußballer, kann ich dir alle Namen, die jetzt einfallen, sind da alle irgendwie dabei. Und wir Handballer dürfen auch mit ein paar Jungs vertreten sein. Und wir spielen dann ab und zu mal, ja, einmal, nicht ab und zu mal, einmal im Jahr spielen wir unseren Ryder Cup gegen die Fußballer, 10 gegen 10, Matchplay. Die Sprüche davor, also da glaubst du, wir könnten alle irgendwas und zum Schluss kann keiner richtig was. Aber es ist total lustig und da wird immer schön gefeiert und jetzt steht es 8:6 für uns. Also das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Seit, ja, ich
14
glaube,
ungefähr wahrscheinlich,
ja,
oder
nee,
15
nee,
Jahre?
ein Jahr hat es mal ausgesetzt.
Corona?
Einmal war mal Corona,
Okay.
deswegen seit 15 Jahren sogar schon. Also ist total geil und da haben wir schon viele schöne Stunden miteinander gehabt.
Und der Erfinder von diesem Ryder Cup war Jörg von Thorra.
Jörg von
Ja,
Torra,
Jörg von Thorra ist
Monty.
ja eigentlich ein Handballer gewesen und kein Fußballer.
Stimmt, ja.
Das sagt er natürlich immer. Und das wurde von Jörg von Thorra so gegründet und die GoFus haben das dann übernommen. Und es ist natürlich, wie die Schwalbe schon sagte, die GoFus, die machen hunderte von Spielplätzen und Bolzplätze in ganz Deutschland. Das ist echt eine tolle Sache. Und da sind wir dann ein kleiner Teil von so einem Team.
Genau.
Und habe ich das wirklich richtig verstanden, dass Schwalbe auch wirklich was Zählbares mitgebracht hat? Also ich hätte eigentlich nur gedacht, dass er da für die gute Laune zuständig ist, allerhöchstens, oder? Aber nee,
Ja, genau.
also wir sagen mal so, wir waren dann 18, also am letzten Loch, und da kam Schwalbe und die Körpersprache, die ging gar nicht. Da haben wir gesagt, ach, meine
Hängende
Schwalbe,
Schultern, oder was?
also hat dann noch ein Socket gemacht, was man bei Schwalbe nie sieht. Also jetzt sind wir schon spezifisch, also einen total schlechten Schlag, dann noch ein blöder Schlag und mal kurz gepattet. Also da haben wir eigentlich gar kein Pfifferling drauf gesetzt und ich glaube, er spielt auch noch gegen richtigen guten Gegner. Und ja, dann hat er aber hoch gewonnen und dann konnte er sich auch
Ja,
freuen.
ich hatte tatsächlich einen Lauf, man glaubt es kaum. Ich hatte keine Chance und dann einen Lauf. Wie das so ist, findet alles zwischen den Ohren statt. Wenn es dann mal geht, geht's. Und wahrscheinlich die nächsten 10 Mal nicht, aber da ging's. Aber
Also
ist auch
beim
scheißegal eigentlich. Hauptsache, wir haben Spaß und das ist einfach schön. Wir sind eine tolle Truppe
Du meinst Hauptsache, wir haben gegen Fußballer gewonnen.
Hauptsache, genau, das meinte ich. Ja, klar, Entschuldigung. Also, ob ich jetzt gewonnen, ich persönlich meinte nur, Hauptsache, wir haben den Pokal hochgehalten.
Und
Genau.
insgesamt steht es 8:6
8 zu
für die
6, ja.
Handballer gegen die Fußballer. Das
Ja, und wir
halten
haben
wir
auch noch eine
fest
tolle Truppe.
und
Müssen
halten
wir.
euch in diesem Rahmen in der ersten 7 auch weiter auf dem Laufenden, wie es in den nächsten Jahren weitergehen wird.
Jawohl.
Was haben wir noch? Ich würde sagen, wenn schon mal so ein schönes Wetter draußen ist, nutzen wir das Ganze, verlassen unsere Bude, gehen raus und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Oder habt ihr noch Gesprächsbedarf, Männer?
Und wir sagen erstmal vielen lieben Dank, Daniel.
Ja, sehr gerne.
War super stark. Hat viel Freude bereitet und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ja, danke euch auch für die Einladung. Hier ist zwar kein schönes Wetter, aber ich gehe jetzt auch noch kurz raus.
Dann siehst du
Jawohl,
mal.
sag, grüße bitte Oskar und Kim von mir ganz lieb
Alles
und
klar. Grüß
genießt
auch
es.
alle, ne?
Aber überall da, wo Daniel Stefan auftaucht, dann geht doch die Sonne auf, oder nicht? Das heißt also, du
Oh.
trittst aus der Tür raus und dann kommt
Da
die
bin
Sonne
ich mal
raus.
gespannt.
Da
Ich
siehst du
glaube,
mal.
er kommt ja heute in Gewitter, du.
Versuch's doch mal zumindest. Also,
Alles
vielen
klar.
Dank von mir auch. Alles
Ja,
Gute.
super. Bis
Ja,
dann,
tschö,
Jens.
tschö,
Ciao.
Daniel.
So, Schwalbe, das war tatsächlich der dritte Welthandballer in nicht mal 20 Folgen, erste sieben. Da können wir uns auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Domagoj Duvnjak, Henning Fritz und Daniel Stefan. Und das hat mir tatsächlich am besten gefallen, diese Diskussion darüber, wen stellen wir auf die Mitte und was machen wir mit Juri. Da geht es nämlich um Handball, um das, worüber wir sprechen.
Ja, ich finde auch. Und ich finde auch, dass Daniel sehr konstruktiv ist und sehr klar in seinen Gedanken. Das mag ich ja an ihm. Er wirklich klar, der hat auch keine Scheu, das zu sagen, weißt du, so, oh, ich ne, sag das so, so und so, wie ich es denke. War sehr schön. Fand ich
Nicht
auch
so ein
sehr gut.
Diplomat wie du.
Ja, ich,
Das war ein
weißt du, bin ich
Spaß, hallo.
Diplomat?
Das war Ironie.
Ich wollte gerade sagen, ich bin doch kein
Solange
Diplomat.
kennen wir uns jetzt vielleicht doch, dass du das.
Ja, manchmal denke ich selber, ich wäre ein Diplomat, weil ich manchmal noch härter argumentieren würde, als ich es
Ach.
tue.
Also Diplomat und Schwalb, nee, also das bringe ich jetzt nicht zusammen.
Okay.
So, es sind noch, wir nehmen auf am Freitagnachmittag, es ist 16:50 Uhr, das heißt also noch 7 Stunden und 10 Minuten bist du 60 Jahre alt und dann 61. Und das Einzige, was ich jetzt von dir noch hören möchte, ist, wer steht auf der Gästeliste und was liegt im Kühlschrank oder was kommt auf den Grill?
Ein paar gute Freunde stehen auf der Gästeliste, meine liebe Frau. Ganz entspannt, im kleinsten Kreise. Was gehört dazu? Ich trinke gern ab und zu mal so ein kleines Bierchen, mag ich. Und dann habe ich mir gewünscht, jetzt kommt's, jetzt lachst du dich gleich kaputt. Heute Abend gibt's Spaghetti mit Hackfleischklößchen.
Spaghetti mit Hackfleischgrößen, das
Und einen
kenne ich
schönen
gar nicht.
Salat
Ist das nicht
dazu.
so
Das ist so richtig oldschool. Ich liebe es schon immer. Ich habe
Spaghetti,
das
aber
so
bitte
geliebt.
keine TK-Klößchen, sondern natürlich selbst
Von
gemacht.
selbst gemacht,
Ja,
alles selbst
genau.
gemacht. Die Soße selber gemacht für die Spaghetti. Ein toller Salat dazu. Ich liebe sowas. Mal was ganz Unkompliziertes.
Aber weißt du was, Schwalbe? Probier doch mal aus, die Hackfleischklößchen zu zerdrücken, weil dann hast du Spaghetti Bolognese.
Nee, genau eben das will ich nicht. Aber genau das nicht, weil Spaghetti Bolo gibt es immer. Nein, extra mit Hackfleisch. Isst man das in Norddeutschland nicht, oder was?
Nee.
Ist das so ein süddeutsches Ding?
Nee. Also Spaghetti mit Hackfleischklößchen habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben
Mach
gehört.
mal bitte.
Aber
Mach dir schön, lass dir mal
wenn.
schöne Hackfleischklößchen machen und nimmst
Okay.
normale Spaghetti dazu. Es ist herrlich.
Also
Es
wenn es deinem
schmeckt so gut.
Lieblingsgericht ist und es
Nein, das habe ich nicht gesagt.
am
Nein,
Vorabend
nein.
deines 61. Geburtstags
Nein.
gibt, dann muss es ja irgendwie schmecken.
Es
Insofern
ist
werde ich das
eines
mal.
meiner Lieblingsgerichte.
Okay.
Mein richtiges Lieblingsgericht kann ich jetzt auch noch ganz kurz verraten. Mein absolutes Lieblingsgericht.
Frikadellen von Mutti.
Nee, nicht Frikas. Frikas esse ich jetzt sehr, sehr gerne, aber nein. Sauerbraten mit Semmelklöß. Ein schöner Sauerbraten, 3 Tage eingelegt und dazu schöne Semmelknödel und ein Gurkensalat dazu. Das ist mein absolutes
Okay.
Lieblingsessen.
Ja, das kann ich schon
Bei
eher
dir?
nachvollziehen.
Bei
Das kann ich
dir?
schon eher nachvollziehen als Spaghetti mit Hackfleischklößchen. Bei mir sind es tatsächlich Frikadellen von Mutti mit Kartoffeln, brauner Soße, Erbsen und
Oh,
Wurzel.
auch geil, auch
Ja.
sehr gerne, auch sehr gerne.
Danach bin ich zwar 2 Tage krank, aber das ist mir in dem Augenblick
Ja,
egal.
mega, mega. Versuch doch mal diese Hackfleischbüchsen, diese guten mit Spaghetti und einem Tomatensößchen. Versuch's mal.
Okay. Ja, ich versuche mich da gerade reinzudenken.
Ich habe jetzt
Schwalbe, es war
Hunger.
mir ein großes Vergnügen, und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderbaren Vorabendgeburtstag. Nee, Geburtstagsvorabend, so rum.
Ich bedanke mich bei dir recht herzlich
Es war mir
und
ein Vergnügen.
grüß bitte alle und
Euch
grüß alle
gerne.
da draußen und alle, die wir kennen und alle, die da bei uns gern zuhören.
Genau. Und auf Wiederhören zur 20. Folge von der ersten sieben. Und da werden wir sicherlich schon über Trophäen, Pokale und Lametta sprechen.
Jawohl.
Tschüssi, ihr da
Ciao,
draußen.
ciao.
Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.